Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Nichtsdestotrotz erfindet die KEK, die Kommission zur Ermittlung von Medienkonzentration, flugs ein neues Marktanteilsberechnungsmodell, nachdem plötzlich erstmals Print- und Fernsehmarktanteile addiert werden, und schlägt uns obendrein ein Kontrollgremium vor, das die DDR wie ein liberales Wirtschaftsparadies erscheinen lässt.
Der Vergleich mit der DDR sollte witzig sein. Es war Galgenhumor des Axel Springer Vorstandsvorsitzenden Dr. Matthias Döpfner beim Springer Neujahrsempfang am 10. Januar 2006, als sich nämlich abzeichnete, dass womöglich der Kauf von ProSiebenSat.1 scheitern könnte. Tatsächlich verhinderten Bundeskartellamt wettbewerbsrechtlich und die erwähnte KEK aus Machtkonzentrationsgründen den Deal. Nun soll es nach Presseberichten Fusionsgespräche zwischen ProSiebenSat.1 und Springer geben, dazu gleich mehr. Außerdem im Medienmagazin in der Ausgabe vom 11. Juli 2015 Olympia, Bundesliga und Co. Sportrechte im digitalen Zeitalter. Politikmagazine repolitisieren, Sommerlach oder berechtigte Kritik. Und Charlie Hebdo erhält den M100 Media Award 2015. Und das natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Kommission zur Medienaufsicht KEK hat die Pläne des Springer-Konzerns abgelehnt, die Sendergruppe ProSiebenSat.1 zu übernehmen.
Die Axel Springer AG habe eine überragende Stellung in der Tagespresse. Zusammen mit der Sendergruppe würden dann mehr als 40% der deutschen Zuschauer und Leser erreicht.
Der Springer Verlag hat im Übernahmepoker um die Fernsehgruppe ProSiebenSat.1 ein Angebot gemacht. Um die Bedenken des Bundeskartellamts auszuräumen, ist der Konzern nach eigenen Angaben bereit, den Sender ProSieben nach einer Übernahme der kompletten Gruppe zu verkaufen.
Soweit die Kurzfassung der Fernsehpläne Springers aus, nicht aus dieser Woche, sondern aus dem Januar 2006, Sie werden es erkannt haben. Medienjournalist Lutz Meyer hatte seinerzeit für die Financial Times Deutschland diesen Deal beobachtet. In dieser Woche nun ein Déjà-vu. Wall Street Journal und Handelsblatt berichten über Fusionsgespräche der Axel Springer SE mit der ProSiebenSat.1 Media AG in einer frühen Phase. Lutz Meyer, aufgewärmte Ambitionen oder ist es doch was anderes?
Es ist was anderes. Man muss auch sagen, man weiß nicht genau, wie eng die Gespräche sind und wie die Aussichten der Gespräche sind. Aber das, was die Beteiligten treibt, ist diesmal ein bisschen anderes Motiv. Früher ging es noch um die klassischen Medien 2005, 2006. Da wollte man quasi die Macht von Zeitungen und die Macht von Fernsehen zusammenwerfen und hat sich vorgestellt, damit ist man noch schlagkräftiger, vor allem beim Verkauf von Werbung. Diesmal geht es darum, dass man sagt, man will Google und Co. Paroli bieten und deswegen einen Champion aus Deutschland schaffen, was auch schon das Argument ist für Kartell- und Medienwächter, das dann bitteschön zu erlauben.
Hören wir noch einmal in das Jahr 2011 zurück, als Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, damals noch gefragt wurde, ob er denn Fernsehpläne kategorisch für die Zukunft ausschließe.
Ich kann Ihnen klar sagen, wir würden natürlich nicht kategorisch ausschließen, je irgendeine Fernsehaktivität zu erwerben. Aber ich sage Ihnen ganz klar, es gibt keine Pläne, es gibt keine Gespräche. Die Wahrscheinlichkeit war noch nie so gering wie heute, dass wir in irgendeiner Form an einem größeren Fernsehsender und an einer Fernsehgruppe Interesse haben könnten. Denn wir haben ja nun, nachdem die ProSiebenSat.1-Transaktion abgelehnt wurde vor 5 Jahren, uns entschieden, den damals ja schon aufgezeigten alternativen Weg zu gehen und organisch Bewegtbilder selbst zu generieren und organisch zu wachsen und den Anteil der Bewegtbilder in unseren Online-Angeboten sukzessive zu erhöhen.
Das hat man dann auch gemacht, aber im selben Jahr gab es Meldungen, Springer wolle die Watz-Gruppe kaufen.
Das hat er bestimmt auch damals so gemeint, wie er es gesagt hat. Döpfner träumt davon, einen großen internationalen und digitalen Medienkonzern zu bauen und dafür auch eine große und im Zweifelsfall auch viel bewunderte Übernahme zu machen. Er hat viel Geld auf der hohen Kante und hat in den letzten Jahren aber in der weiten Welt eigentlich nicht so ein richtiges Übernahmeziel gefunden, weil das, was er sucht, suchen natürlich alle Firmen aus der neuen digitalen Medienwelt, die ihn schneller auch in diese neue Welt katapultieren. Nachdem er das nun all die Jahre nicht gefunden hat und immer noch von einem großen Deal träumt, ist es natürlich denkbar, dass er wieder zurückkehrt ins kleine Deutschland und in die begrenzte Welt der alten Medien und sich wieder ProSiebenSat.1 zuwendet. Wobei man sagen muss, so sehr alte Medien ist das eben alles nicht mehr, weil das eint Springer und ProSiebenSat.1, das zwar einerseits ihr altes Kerngeschäft erodiert, andererseits die stärker als ihre jeweiligen Konkurrenten daran gearbeitet haben, sich auch neues Geschäft aufzubauen.
Muss man dann den Verkauf der Berliner Morgenpost und anderer Printtitel von Axel Springer zum 1. Januar 2014 an die Funke-Gruppe, ehemals WAZ, die man ja eigentlich übernehmen wollte, jetzt neu einordnen als vorsorgliche Maßnahme mit Blick auf das Bundeskartellamt und die KEK?
Das war erstmal eine kühne Aktion, um schnell das alte Geschäft loszuwerden, bevor es zu spät ist. Man hat praktisch alle Zeitungen abgestoßen und bis auf Welt und Bild und einen Großteil der Zeitschriften und gesagt, man steckt jetzt das viele Geld in das, was sich künftig lohnt. Das hat man mit Sicherheit nicht getan mit Blick auf ProSiebenSat.1, sondern mit Blick auf andere digitale große Mediendeals, die man machen kann, und es ist ja auch weiterhin nicht ausgeschlossen, dass so eine Art Deal machen werden. Die andere Frage ist, hilft dieser Verkauf jetzt beim Kartellamt? Das ist sicherlich auch nicht völlig ausgeschlossen, aber das Kartellamt hat immer hauptsächlich argumentiert mit Springers Einfluss beim Werbeverkauf mit der Bild-Zeitung. Und die Bild-Zeitung gehört ja weiterhin zu Springer und deswegen besteht auch dieser Einfluss weiterhin.
Aber im Februar 2014 gab es ja die Ankündigung, die ist ja auch inzwischen genehmigt worden, N24 zu kaufen aus der ProSiebenSat.1-Gruppe heraus, um professioneller Bewegtbild zu machen. Und in dieser Woche auch die Ankündigung, aus N24 würde Welt. Also man wolle die Marken, die Welt, Welt am Sonntag und N24 unter einem neuen Markendach vereinigen, nämlich Welt. Also das ist ja schon ein erster Schritt wieder in Richtung Fernsehen.
Nun, ich würde es ein bisschen anders beschreiben. Springer glaubt nicht daran, dass der Journalismus der Zukunft oder der kommerziell erfolgreiche Journalismus der Zukunft hauptsächlich und ausschließlich aus geschriebenen Texten besteht. Die glauben, dass man den Leuten Videos, Bewegtbild, das, was man früher mal Fernsehen genannt hat, liefern muss, aber was natürlich heute auf ganz anderen Plattformen stattfindet, eben auf Websites, auf YouTube, auf vielleicht Plattformen, die wir noch gar nicht kennen, an denen die aber alle basteln. Das war die Motivation für N24. Bei ProSiebenSat.1 handelt es sich ja um ein ganz anderes Kaliber.
Nun, hilfreich vielleicht auch eine andere Meldung aus dem letzten Jahr. Da hatte das Bundesverwaltungsgericht die Ablehnung der KEK, also der Kommission zur Ermittlung der Konzentration seinerzeit, die den Deal mit ProSiebenSat.1 verhindert hatte, für nicht rechtmäßig erklärt und damit 10 Jahre nach dem Urteil also neue Verhandlungen ermöglicht. Kann das möglicherweise auch ein Impuls gewesen sein für Axel Springer?
Ich glaube nicht, weil das Verbot des Kartellamts besteht ja weiterhin, dass dieser KEK-Spruch gefallen ist, war jetzt nicht so furchtbar überraschend, weil die KEK da schon die gesetzliche Grundlage sehr weit hat strapazieren müssen, um überhaupt ihre Untersagung damals auszusprechen. Das wiederum liegt daran, dass die Gesetze in dem Punkt, was Medienmacht betrifft, einfach wachsweich sind. Weiterhin besteht aber der Spruch des Kartellamts. Nun sagen jetzt aber heute viele Leute, dass das Kartellamt heute möglicherweise ganz anders urteilen würde, weil sich doch die Medienwelt relativ schnell geändert hat und eben auch das Anzeigen- und Werbegeschäft stark verschoben hat.
Und dann gab es in dieser Woche noch eine Meldung aus der Axel Springer SE, dass man nämlich den Umbau zur Kommanditgesellschaft weiter vorantreiben würde. Was ist das für eine Rechtskonstruktion?
Da geht es darum, dass sich Friede Springer die Macht sichern will. Also im Grunde ist es ja so, dass normalerweise man die Mehrheit an einem Unternehmen hat, wenn man die Mehrheit des Kapitals hat. Das Feine an der Kommanditgesellschaft auf Aktien ist, dass ich gleichzeitig eine börsennotierte Firma sein kann und die Mehrheit der Aktien verkaufen, aber die Zügel in der Hand behalte. Genau das will Friede Springer. Sie will sich die Möglichkeit schaffen, auch aus einer Minderheitenposition heraus weiter die Herrscherin über das Unternehmen zu sein. An der Börse ist das was, was nicht immer besonders willkommen ist. Bei Springer glauben die aber, wegen ihres Erfolgs können die sich das leisten. Noch hat sie die deutliche Mehrheit der Aktien, aber das haben die schon gemacht mit dem mit der Idee im Hinterkopf, wenn die einmal einen großen Deal machen. Und solche Deals laufen ja heutzutage, indem man Aktientausch macht, also indem die früheren Eigner der Firma, die man übernimmt, in Aktien bezahlt werden, in dem Fall von Springer. Wenn man so einen Deal macht, dann würde Friede Springer in die Minderheit rutschen und hätte nicht mehr das Sagen, außer wenn sie diese KGaA bildet, bei der sie dann weiterhin das Sagen hat.
Soweit die Einschätzung vom freien Medienjournalisten Lutz Meyer, den Sie auch nachlesen können bei stern.de und Kapital. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Dankeschön.
Alexander Stock, die Olympischen Spiele sind zum ersten Mal seit Gründung des ZDF seit 1963 nicht mehr in Ihrem Portfolio in Zukunft. Wie hat man darauf beim ZDF reagiert und woran hat es möglicherweise gelegen?
Also es ist eine Geschichte, die am Markt, am Sportrechtemarkt spielt. Das ZDF hat zusammen mit der ARD ein gutes Angebot abgegeben im Bieterverfahren um die Olympischen Spiele 2018 bis 2022.
Was wir heißt gut?
Ein gutes Angebot. Also ein gutes Angebot, das aus unserer Sicht durchaus wettbewerbsfähig gewesen wäre. Es gab ein anderes Angebot, das deutlich höher lag. Das hat den Zuschlag bekommen. So ist das nun mal im Markt und auch im Wettbewerb. Und das muss man dann schlicht akzeptieren.
ZDF-Sprecher Alexander Stock in dieser Woche während des ZDF-Sommerfests, als ich versuchte, der sichtbaren Enttäuschung irgendwie nachzuspüren, nach mehr als 5 Jahrzehnten das Exklusivpaket für Olympia-Übertragungen zu verlieren. Ich begrüße anders als eben beim Springer Pro 7 Sat 1 Deal im Studio meinen Kollegen Dani Buß live, der intensiver zu dem Thema Sportrechte recherchiert hat, denn es stehen neue Verhandlungen der Bundesligarechte an. Außerdem macht der Sport inzwischen auch noch sein eigenes Programm. Aber vielleicht erstmal nochmal kurz zu den Olympiarechten. Was ist denn da diesmal anders gelaufen?
Ja, also es geht vor allen Dingen darum, dass das IOC, das Olympische Komitee, so eine Art neue Medienstrategie offensiv umsetzt. Also dass Olympische Spiele nicht nur während der Spiele medial stattfinden, sondern im Prinzip immer. Ja? Also auch die 4 Jahre dazwischen oder die 2 Jahre zwischen Sommer- und Winterspiele, die sich ja abwechseln. Der große Plan ist, sowas wie einen eigenen Olympiakanal aufzusetzen, gleichzeitig aber auch eine dauerhafte Olympia-Plattform im Netz, also multimedial, damit alle Geräte darauf zugreifen können. Das ist eine Sache, die im Dezember schon angekündigt wurde und da wurde auch nebenbei erwähnt, dass man möglicherweise andere Partner bräuchte. Also ganz unvorbereitet kann das die Szene nicht getroffen haben, was da passiert ist. Und der neue Partner für Europa ist eben, ein US-Konzern, Discovery, der hier eben mit Eurosport in vielen Ländern präsent ist und AD und ZDF letztlich, aber auch andere öffentlich-rechtliche Sender, die im Verbund bislang Pakete bekommen haben, wie die BBC zum Beispiel, haben natürlich Probleme. Einerseits soll so eine Olympia-Plattform, Olympia-Kanal, da will das IOC auch selbst irgendwie mit Programm machen. Also Unabhängigkeit ist in dem Fall beim Rechteverhandeln dann das Problem, was eigentlich eine Stärke ist. Und andererseits geht es auch darum, dass öffentlich-rechtlichen Sendern medienpolitische Handschellen angelegt wurden. Stichwort Depublikation, da müssen Inhalte nach ein paar Tagen, bei Sport teilweise nach einem Tag schon, nach 24 Stunden aus dem Netz genommen werden. Und das läuft dieser Medienstrategie des IOC schon fundamental entgegen.
Was heißt das jetzt für uns? Wir müssen alte Gewohnheiten beiseite legen und jetzt im Netz und bei Eurosport und möglicherweise auch bei AD und ZDF?
Ja, also ob jetzt die öffentlich-rechtlichen Sender komplett leer ausgehen, was Olympia-Inhalte angeht, weiß man noch nicht so recht. Das ist angekündigt worden von Discovery, dass sie Sublizenzen letztlich abgeben werden.
Bogen
Bogenschießen oder so.
Ja, also was auch immer. AD und ZDF werden da sicher auch nicht die Krümel nehmen. Also irgendwas muss in so einem Paket dann schon mit drin sein, was auch interessant ist. Zumal Eurosport das vielleicht ja gar nicht 2018 dann schon richtig allein stemmen kann. Also da vielleicht auch auf Partner angewiesen ist, die auch große Redaktionen und Apparate haben. Eurosport ist ja eher so ein, naja, sagen wir mal, Low-Budget-Sender. Für echte Olympia-Übertragung muss man da ja schon richtig aufrüsten. Klar ist aber, das ist schon sehr gut angedeutet worden, dass man, dass Sportfans die Olympia wirklich komplett genießen wollen, dass man da mitunter zahlen muss. Hören wir dazu mal zu der Strategie Discovery-Chef David Zaslav, der mit Kollegen vom Wirtschaftssender Bloomberg sprach.
There are requirements of offering some of the Olympics on free-to-air, which we'll do. But similar to the way it's been offered for years here in the U.S., we have Eurosport, the leading sports platform like ESPN here is, and we'll be able to hold back a significant amount of rights for Eurosport. We also plan on offering a lot of the Olympics direct to consumer on every device, on every platform. Remember, we're the leading international pay TV company.
Also erinnern Sie sich, sagte er da der Kollegin von Bloomberg, wir sind international die führende Pay-TV-Plattform, Bezahlsender-Plattform. Also Pay-TV ist da offensichtlich klarer Bestandteil der Strategie. Das IOC hat betont, dass Discovery-Eurosport letztlich mehr als 200 Stunden live im Free-TV, also frei empfangbar, übertragen muss. Aber Olympia ist letztlich viel mehr als 200 Stunden.
Aber nun ist ja auch das IOC nicht irgendwer, sondern eigentlich der Sportverband schlechthin. Wie wegweisend möglicherweise könnte das sein, dass das IOC sich so entschieden hat für andere Sportverbände?
Ja, also für andere Plattformen, ja, da kann man sagen, das IOC hat jetzt sehr fundamental seine Strategie geändert, verglichen zu dem, was in den Jahrzehnten davor passiert ist. Andere haben schon früher damit begonnen, sich auch sozusagen für neue Partner und neue Plattformen zu entscheiden. Die Deutsche Fußballliga, wissen wir ja, hat ja irgendwann TV-Rechte, klassisch lineare Programme von den Internetrechten getrennt. Da ging dann das Digitale erst an die Telekom, inzwischen an Springer, also die Bild-Zeitung.
Aber dieser Woche sind auch zumindest weitere Pläne der Deutschen Fußballliga bekannt geworden für die Saison 2017-2018. Es soll keine Aufteilung mehr geben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also man hat ja auch festgestellt, dass die Grenzen beim Stichwort Smart TV ja fließend sind. Ist das nun Fernsehen? Ist das Internet, was da kommt? Bewegtbild ist Bewegtbild. Wer das Rennen hier macht, also bei den Fußballrechten, ist noch nicht klar. Aber der Trend letztlich bei der Sportrechtevergabe ist klar, dass sich die Veranstalter neue Anbieter suchen. Inzwischen eben auch zu Lasten der Öffentlich-Rechtlichen. Das findet auch Thomas Horki, der selbst Sportjournalist ist und Sportjournalisten in Hamburg ausbildet.
Ich war schon ein bisschen überrascht, dass das jetzt schon der Fall ist, aber ich glaube an die Grundsatzgeschichte, dass in Zukunft interessante, lukrative Sportrechte an andere Anbieter gehen werden, werden wir uns gewöhnen müssen. Das wird auch die Fußball-Bundesliga sicherlich nutzen, dass es Anbieter gibt wie Discovery, wie Facebook, die andere potenzielle Möglichkeiten haben. Ob die das jetzt schon bei der nächsten Rechtevergabe nutzen werden, weiß ich nicht. Kann aber sein. Auf jeden Fall glaube ich, dass es in Zukunft eine deutliche Veränderung dieses Anbietermarktes geben wird.
Und dann war neulich zu 7 Pro 7 Sat 1 sei an einer Plattform namens Sport Deutschland TV interessiert.
Ja, da hat man heute tatsächlich erfahren können, das Bundeskartellamt hat dieser möglichen Fusion bereits zugestimmt.
Aber was ist das? Ist das nur ein neues deutsches Sportfernsehen mit anderem Namen? Oder?
Das ist eine Plattform, die der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, selbst gegründet hat. Also der Sport macht dort selbst Programme für kleinere Sportarten. Also die Volleyball-Bundesliga zum Beispiel wird dort übertragen. Und die reden also derzeit mit Pro7Sat1, aber nicht mit uns, weil die Verhandlungen noch laufen. Ich habe mich aber vor einer Weile mit dem Chef Oliver Bayer unterhalten und hören wir ihm mal zu seiner Strategie.
Letztendlich ist es ja so, dass gerade im klassischen Fernsehen einige Sportarten sehr dominant vertreten sind, andere weniger, wieder andere überhaupt nicht. Letztendlich hat da der DOSB als Spitzenverband des deutschen Sports eben auch gesagt, wir nehmen die Sache jetzt in die Hand. Wir geben selbst eine Plattform und eine Möglichkeit dazu, den Sport zu zeigen.
Ja, und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er dann jetzt auch perspektivisch an sowas wie eine kleine Sportschau denkt.
Absolut. Also das ist genau ein Punkt. Und da sage ich jetzt einfach mal Stichwort Rio 2016. Dort haben wir ja genau ein Riesenevent, bei dem sich sehr, sehr viele Sportarten, Sportlerinnen und Sportler treffen. Und das ist beispielsweise so ein Meilenstein, wo man natürlich wunderbar im Vorfeld auch darauf hinarbeiten kann.
Also klar ist, wenn ProSiebenSat.1, ein großer Sender, jetzt da einsteigt, dann wird auf so einer jetzt noch sehr kleinen Plattform sicher künftig auch viel mehr passieren.
Und wenn dann noch Springer dazu kommt, na, dann ist ja Wahnsinn, Sport ja. überall und wir werden weiterhin hier natürlich darüber informieren. Vielen Dank, Daniel Buß.
Immer gern.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Reinhard Borgmann vom Politikmagazin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Kontraste. Sie haben ja bestimmt in der letzten Woche das Medienmagazin aufmerksam verfolgt. Wir haben ja aus Hamburg berichtet, unter anderem auch über die Thesen von Professor Bernd Gebler. Dazu gleich mehr.
Die wichtigste These ist bei der Beobachtung, Beschreibung, Analyse, Kategorisierung der politischen Magazine kommt raus, es gibt viel zu viele Beiträge, die Service sind, Beiträge, die von einem einfachen Dualismus handeln. Betroffene bekommen irgendeine Forderung, sagen wir Schmerzmittel, die sie brauchen oder sonst irgendwas nicht. Und dann gibt es große böse Institutionen, die dagegen sind. Man könnte sagen, Betroffenheitskitsch, wenn es böse formuliert wird. Und das heißt, es ist zu wenig von dem drin, was versprochen wird. Und darum fordere ich vielleicht etwas plakativ eine Repolitisierung der politischen Magazine.
So Professor Bernd Gäbler letzte Woche hier im Medienmagazin vom Treffen der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche, wo er eine Studie der Otto Brenner Stiftung vorgestellt hat unter dem Titel Den Mächtigen unbequem sein, Anspruch und Wirklichkeit der TV-Politmagazine. Mit untersucht wurde auch das RBB-Politmagazin Kontraste. Sein Leiter ist jetzt aus Berlin zugeschaltet. Reinhard Borgmann, ein halbes Jahr Analyse auch Ihrer Sendung. Können Sie der These von Herrn Gäbler etwas Konstruktives abgewinnen?
Na, konstruktiv würde ich gerne damit umgehen. Es hängt schon mal aber damit an, die Schwierigkeit, das zu tun. Es ist ja kein halbes Jahr Analyse, sondern es waren nur einige wenige Sendungen, die er untersucht hat. Sein Fazit ist ja, er fordert eine Repolitisierung. Aber was meint Herr Gäbler damit? Das ist eine ganz persönliche Auffassung von Politikmagazinen, die er gerne vorstellt und die er auch sehen will oder wiedersehen will im Rahmen seiner Untersuchung. Und er stellt dann fest, die Magazine sind nicht so, wie sie sein sollten nach seinem Bild. Und ich frage mich, was ist das eigentlich für ein Politikverständnis, was bei ihm dahinter steckt? Aus meiner Sicht ist diese ganze Studie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also das knüpft so an ideologische Auseinandersetzungen an 60er und 70er Jahren. Da gibt es links und rechts und oben und unten. Und da knallt es dann heftig und dann macht man eine Sendung und am Ende tritt ein Minister zurück oder irgendwas Besonderes passiert. Die Zeit ist längst vorbei. Die Medienlandschaft hat sich geändert. Die Magazinlandschaft hat sich geändert. Wir sind in einer anderen Wettbewerbssituation. Und insofern haben sich auch die Magazine geändert. Wir sind nicht mehr wie Monitor und auch wie Kontraste in den 70er und 80er Jahren, sondern wir sind im Wettbewerb mit einer Vielzahl von anderen investigativen Kräften, auch innerhalb der ARD. Und wir müssen uns dementsprechend auch anpassen und verändern. Und das tun wir anscheinend anders, als Herr Gäbler sich das vorstellt. Und insofern kann ich nur sagen, dieser Angriff, der geht eigentlich vorbei. Er geht daneben. Er reflektiert nicht die Medienwirklichkeit in unserer Zeit.
Wie ist denn die Medienwirklichkeit in Ihrer konkreten Kontrastezeit? Was ist Ihre Agenda? Wie bewerten Sie Relevanz?
Wir bewerten Relevanz nach einer gesellschaftlichen Relevanz. Das muss nicht die klassische Politik-Relevanz sein. Also es muss nicht jedes Thema, was wir behandeln, im Bundestag vorkommen, obwohl wir uns darüber freuen natürlich, wenn wir auch solche tagespolitischen Dinge aufgreifen. Wir wollen aber auch Hintergrundberichterstattung liefern. Wir wollen auch ethische Probleme aufwerfen können und diskutieren können, auch kontrovers diskutieren können. Es ist nicht immer mehr so einfach, eine Meinung zu haben in dem Sinne, das ist gut, das ist schlecht, sondern wir versuchen auch zu differenzieren. Und wir sehen, dass wir mit unserem Modell sehr erfolgreich sind, auch bei unseren Zuschauern. Immerhin war im Untersuchungszeitraum von Herrn Gäbler das Kontraste-Magazin das best eingeschaltete Donnerstagsmagazin innerhalb der ARD. Und ich finde, da können wir auch zu Recht stolz darauf sein.
Hören wir mal, welches Kriterium Bernd Gäbler anlegt.
Ich muss bei aller Liebe wirklich sagen, in den Zeitraum, den ich beobachtet habe, also ein halbes Jahr lang habe ich alle Sendungen protokolliert, aufgenommen, durchgestoppt und so weiter, gab es von den netten Freunden, Leuten von Kontraste, keine einzige durchgehende Eigenrecherche, die irgendeine Durchschlagskraft hatte.
Durchschlagskraft, also nicht Einschaltquote. Ich vermute mal, er meint damit, dass über das Thema gesprochen wird, dass heftig diskutiert wird, dass sich vielleicht sogar was ändert.
Ja, das wollen wir natürlich mit unseren Beiträgen tun. Und da liegt Herr Gebler schlicht falsch. Ich bleibe nochmal dabei, Herr Gebler hat nicht alle Politikmagazine der ARD über 6 Monate untersucht, sondern teilweise war der Untersuchungszeitraum sehr viel kürzer, aber das ist nur ein Detail. Er bezieht sich vor allen Dingen auch auf einen Beitrag, den wir gemacht haben über die sogenannten Krankenhauskeime. Da haben wir sehr viel Recherchekompetenz über Jahre gezeigt und auch sehr viel Durchschlagskraft. Wir sitzen seit 2006, sitzen unsere Leute an diesen Themen dran, haben immer wieder durch Beiträge versucht, die Praxis in den Krankenhäusern besser zu machen, die Politiker dazu zwingen, die gesetzlichen Vorgaben zu ändern. Und man kann sagen, inzwischen hat das Ganze Erfolg. Das ist auch eine Durchschlagskraft von Magazinen, die wir sicher nicht allein gemacht haben. Da gab es weitere politische Berichterstattung auch drumherum. Aber Kontraste hat dort korrekt gearbeitet. Er behauptet auch, wir hätten Fehler gemacht in der Berichterstattung. Das trifft einfach nicht zu. Es ist überhaupt mein Eindruck, dass die Beiträge, die Gebler kritisiert, dass er die vielleicht gar nicht so genau angeschaut hat.
Die Forderung von Professor Gebler ist aber unmissverständlich auch für das Politmagazin Fakt des Mitteldeutschen Rundfunks.
Und da sage ich zum Beispiel, diese beiden Formate sind so schwach, die muss man nicht unbedingt in der ARD haben.
Sie werden das naturgemäß anders sehen, aber bei den Kulturmagazinen hatte man in der ARD auch die Kräfte gebündelt und tritt nur noch unter einer Marke auf. Bei den Talkshows verzichtete man mit dem Weggang von Günter Jauch auf eine Sendung. Wäre es tatsächlich nicht wirklich besser, man könnte Geld bündeln durch Reduktion von 2 Politmagazinen?
Na, wer ist Herr Gebler, dass er fordert, Magazinsendungen abzuschaffen? Wir haben in der Bundesrepublik eine Entwicklung, insbesondere bei den Tageszeiten, dass die Meinungsvielfalt immer geringer wird, immer mehr Printmedien müssen um ihre Existenz kämpfen. Warum sollen denn jetzt von den 6 Magazinen, die es gibt in der ARD, dazu kommt noch Frontal als öffentlich-rechtliches Magazin, welche abgeschafft werden? Wer ist Herr Gebler? Ist er der oberste Zensor? Ich sehe das als einen Eingriff in die Pressefreiheit. Ich sehe das als einen Eingriff in die Meinungsvielfalt an. Und ich finde, aufgrund dieser Studie, die wissenschaftlichen Ansprüchen in keiner Weise genügt, einen solchen Schluss zu ziehen und dann auch noch solche Forderungen aufzustellen, gelinde gesagt nicht nachvollziehbar.
Ist es, wenn schon kein Vorschlag im seriösen Sinne, aber dennoch eine Gelegenheit, über Politmagazine im Fernsehen zu diskutieren, ihre Arbeit vielleicht doch durch eine Diskussion besser zu machen?
Das wollen wir doch. Wir machen doch die Kritik. Wir haben doch ständig die Kritik. Und die Diskussion um eine Reduzierung der politischen Magazine in der ARD ist nicht neu. Also ich bin bei Kontraste seit, ich glaube, inzwischen 24 Jahren. Von Anfang an wollten politische Kräfte, interessierte Politiker oder Medienleute uns versuchen abzuschaffen. Wir sind halt unbequem. Die Leute wollen uns nicht. Und wer in so einer Position ständig unbequeme Berichterstattung macht, der macht sich damit keine Freunde. Damit müssen wir leben. Und die Situation hat sich auch für uns nicht verändert. Wir haben eine journalistische Durchschlagskraft. Wir machen eigenständige politische Recherchen. Wir sorgen dafür, dass bestimmte Dinge in unserem Land besser werden. Wir kämpfen auch dafür, dass die Leute zu ihrem Recht kommen und wir klären auf über gesellschaftliche Hintergründe, die vielleicht in der aktuellen politischen Berichterstattung zu kurz kommen. Das ist unsere große Qualität und damit sind wir bisher gut gefahren und wollen es auch weiter tun. Das hindert uns natürlich nicht daran, selbstkritisch mit unseren einzelnen Berichten umzugehen. Das macht die ARD insbesondere mit Kritikschalten untereinander. Die 6 Magazine, die sind ja im ständigen Kontakt und Austausch miteinander, auch mit externen Kritikern. Also wir gehen gerne auf Kritik ein, doch dann muss man sich wenigstens mit den Berichten beschäftigen, die man dort kritisiert und nicht selbst Falschbehauptungen aufstellen über Berichte, die Kontraste gemacht hat.
Meint Reinhard Borgmann, er ist Redaktionsleiter der Sendung Kontraste beim RBB. Vielen Dank. Der Happy Club mit Bob Geldof. Warum sage ich das? Es hat einen Grund. It's your first media prize?
No.
It's a special prize for you here in Potsdam?
Well, it is because the group is so, what we say in English is high end, you know, it's very influential, and so it becomes political.
Bob Geldof war M100-Preisträger des Jahres 2007, der sich über die High-End-Qualität
der M100-Gruppe freute. M100 steht seit 2005 für die 100 wichtigsten Medienleute, die sich seitdem regelmäßig in Potsdam treffen und aktuelle Medienthemen diskutieren, aber eben auch einen Preisträger küren. 2010 war das zum Beispiel Kurt Westergaard, der dänische Karikaturist.
Ich bin sehr dankbar dafür.
Das ist ja wohl eine der größten Anerkennungen, die ich bekommen kann, wurde. Ich habe ja nur meine Arbeit gemacht. Und ich habe nur eine unserer demokratischen, sehr wichtigen Prinzipien, also die Äußerungsfreiheit. Ich habe ein gutes Gewissen.
Anders als bei ihm, wo man seine Ankunft in Potsdam lange geheim hielt, sind die Preisträger des M100-Preises 2015 schon in dieser Woche veröffentlicht worden. Sabine Sasse, Sie gehören zu den Mitorganisatoren. Nennen Sie uns den Preisträger und die Begründung.
Dieses Jahr bekommt den M100 Media Award die Redaktion von Charlie Hebdo. Das heißt, das ist die französische Satirezeitung, die vor fast genau einem halben Jahr durch einen Anschlag auf die Hälfte reduziert wurde in Paris. Und Gérard Billard, der Chefredakteur von Charlie Hebdo, wird am 17. September nach Potsdam kommen und den Preis entgegennehmen.
Ist das ähnlich wie bei Kurt Westergaard etwas, womit Sie nochmal, ich sag nicht provozieren wollen, aber zumindest doch mal nochmal den Stachel in die Wunde legen wollen? Oder ist das eher ein Solidaritätspreis?
Also den Stachel in die Wunde legen, das sehen wir nicht so. Und wir, das ist der Beirat des M100 Sanssouci Kolloquiums, der aus verschiedenen Chefredakteuren jeglicher Couleur besteht. Und ich sehe das auch nicht so, sondern es geht darum, dass wir einfach Presse- und Meinungsfreiheit haben in Deutschland und auch in Europa. Und die gilt es unter allen Umständen zu verteidigen. Und wenn solche Anschläge passieren, weil Künstler, Karikaturisten Bilder malen oder Zeichnungen erstellen oder weil irgendjemand etwas schreibt, was jemand anderem nicht in den Kram passt, dann kann es nicht dadurch gerecht werden, dass es dann ein Massaker stattfindet oder der oder diejenigen nie wieder unbeschützt über die Straße gehen können. Und deswegen ist es ein Zeichen. Wir hätten sicher vor 5 Jahren auch nicht gedacht, dass wir 5 Jahre später schon wieder ein oder mehrere Karikaturisten auszeichnen, ist aber ein komisches Wort dafür, sondern ehren ist wohl das bessere Wort. Aber es muss einfach sein. Und Charlie Hebdo steht eigentlich auch in diesem Zusammenhang für alle verfolgten, inhaftierten, gefolterten und getöteten Journalisten und Künstler weltweit.
Eben, also mir wären jetzt auch spontan andere Preisträger eingefallen, aber man muss sich dann auch in so einer Jury natürlich dann fokussieren. Und wenn man das dann auch in der Begründung so sagt, wie ich sage, dann ist es auch wahrscheinlich in Ordnung so. Das ist für mich natürlich wieder als jemand, der dort wahrscheinlich Bericht erstatten darf, ein besonderes Prozedere, weil vermutlich wird, wie bei Kurt Westergaard, alles abgeriegelt werden müssen. Da werden Hubschrauber kreisen, da wird also möglicherweise Security wie am Flughafen stattfinden müssen. Ist das etwas, was schon mitgedacht wird? Oder glauben Sie, dass sich bis September, das wird die Preisverleihung sein, dann das doch vielleicht wieder entspannt haben können?
Also wir haben Gérard Billard, also wir sind Moritz van Döhm, der Geschäftsführer vom M100 Sanssouci Kolloquium, und ich Gérard Billard Anfang Juni in Paris besucht. Die werden mit Anfragen, irgendwelche Preise entgegenzunehmen, überhäuft oder beziehungsweise bekommen einige. Meistens gehen sie aber dort nicht hin, weil die Sicherheitsbedingungen nicht entsprechend sind. Und natürlich ist es so, dass die Sicherheit auch dieses Jahr sehr hoch sein wird in Potsdam. Also wir sind da schon mit der Polizei und dem BKA in Kontakt und die wissen eben auch schon Bescheid. Und genauer kann ich da jetzt auch nicht sagen, da möchte ich auch nicht drüber sprechen. Aber es ist so, dass sicher die Orangerie, wo das stattfindet, dann nicht so leicht zu betreten ist.
Vielleicht noch was zu dem Programm. M100 besteht ja nicht nur aus einer Preisverleihung, sondern da werden tatsächlich, ich sag mal, so eine Art Club-Atmosphäre, aktuell politische Themen besprochen. Weiß man schon, welches Thema man zum Fokus nimmt? Oder ist das so eine Unconference, so ein Basecamp, wo man sagt, wir finden das Thema noch?
Also das Thema steht schon lange fest, seit auch über einem halben Jahr. Dieses Jahr wird es auf dem Hintergrund von 70 Jahre Potsdamer Abkommen und auch 25 Jahre Wiedervereinigung, wo ja bestimmte Abkommen eben geschlossen wurden und Verträge, wird diskutiert, in welchem Zustand Europa nun heute ist und warum das so ist. Eigentlich waren ja sowohl das Abkommen als dann auch die 2+4 Verträge sollten ja größere Freiheit, ein Zusammenwachsen, Integration der verschiedenen Länder und Völker bewirken. Und das war ja auch eine ganze Weile ganz gut. Und wie man weiß, also überall kriselt's und gibt es halt Konflikte, Krisen, Flüchtlingskatastrophen, Ukraine, Russland und so weiter. Und darüber wird gesprochen in 3 Sessions den ganzen Tag. Es werden 50 bis 60 überwiegend Chefredakteure aus ganz Europa teilnehmen, zusammen mit Historikern und Vertretern von NGOs. Und am Ende werden sicher die Konflikte auch nicht gelöst worden sein, aber man ist vielleicht wieder ein bisschen weitergekommen und hat sich über einige wichtige Dinge ausgetauscht. Und das ist ja auch eine nachhaltige Geschichte. Man trifft sich jedes Jahr und versucht irgendwie auf einen Konsens zu kommen und sich auch nachhaltig zu vernetzen.
Das Medienmagazin wird hoffentlich dabei sein dürfen.
Hoffe ich doch auch.
Und dann die näheren Details dann tatsächlich im September, wenn die M100-Konferenz stattfindet. Vielen Dank, Sabine Sasser, für den Besuch live hier im Studio. Das Gespräch mit Reinhard Borgmann hatte ich vorhin aufgezeichnet. Auch das kommt jetzt aus der Konserve, aber es ist ein aktueller Tipp.
Radio 1. Der Tipp.
Und mein Tipp lautet jetzt, bleiben Sie dran im Podcast-Bonustrack, denn Sie hören Interviews aus dem Jahre 2006 zur Springer-Absicht ProSiebenSat.1 zu kaufen. Hören Sie aus dem Medienmagazin vom 14. Januar 2006 ein Interview mit Ulf Böge, er war damals Präsident des Bundeskartellamts, und Professor Dieter Dörr, er war der Vorsitzende der Kommission zur Ermittlung der Konzentration. Und aus dem Medienmagazin vom 18. Februar 2006 hören Sie ein Interview mit Professor Dr. 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 H.C. Franz-Jürgen Secker von der FU Berlin. Und am 25. Februar 2006 war zu hören Professor Wolf-Dieter Ring von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien sowie in der Erwiderung noch einmal Professor Dieter Dörr von der Kommission zur Ermittlung der Konzentration. Aber zunächst erst einmal das Medienmagazin vom 14. Januar 2006 mit Ulf Böge, dem Präsidenten des Bundeskartellamts. Radio 1 Medienmagazin, das in Deutschland die Produktion von Zeitungen, Zeitschriften, Fernseh- und Radiosendungen anders bewertet wird als das Herstellen von Autos oder Gummimuffen, ist besonders in dieser Woche wieder deutlich geworden. Die Axel Springer AG beendete ihr Pokerspiel um die ProSiebenSat.1 Media AG, nachdem aus Sicht der Medienkonzentrationskontrolle und des Kartellrechts die Übernahme von 4 Fernsehsendern der ProSiebenSat.1 Familie nicht gestattet würde. Bis Mittwochnachmittag hieß es noch, wir wollen alles oder nichts. Jetzt ist man bereit, einen Vorschlag des Bundeskartellamts aufzugreifen und sucht einen neuen Käufer für den Sender ProSieben. Warum gerade der profitabelste Sender der Gruppe? Fragen wir den Präsidenten des Bundeskartellamts Ulf Böge, von dem der Vorschlag stammt. Was ist an ProSieben so marktbeherrschend?
Also ich muss Sie leicht korrigieren, weil der Vorschlag, sich von ProSieben zu trennen, ein Vorschlag von Springer ist, nicht vom Bundeskartellamt. Der Grund ist, dass man die Bedenken, die das Kartellamt in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht hat, gegen den Zusammenschluss generell, damit beseitigen will. Und in der Tat ist das eine Möglichkeit, weil auf dem Fernsehwerbemarkt dann ein dritter unabhängiger Wettbewerber auftreten würde. Wir haben dort heute ein ziemlich wettbewerbsloses Duopol. Das würde also zu einer Verbesserung der Wettbewerbssituation dort führen. Und das wäre in Abwägung aller Dinge dann auch voraussichtlich die Möglichkeit, dass die Fusion genehmigt werden könnte.
Nochmal was zu der Herkunft des Vorschlages. In der Presse wurde es so dargestellt, dass Sie gesagt haben, entweder ProSieben oder Bild-Zeitung. Und Bild-Zeitung scheint ja doch sehr unrealistisch zu sein.
Es ist richtig, dass das in der Presse so dargestellt wurde, aber es stammt nicht aus dem Bundeskartellamt, weil wir den Unternehmen nicht vorschlagen, was sie zu tun haben, sondern wir prüfen die Vorschläge, die die Unternehmen uns machen.
Nun ist ja ein Kauf von irgendetwas im Alltag an sich ein einfacher Prozess. Man nimmt sich die Ware, geht an die Kasse und bezahlt. Beim Auto wird es schon komplizierter und beim Eigenheim ist es schon ein richtig langwieriger Prozess mit Phasen, wo man also noch nicht Eigentümer ist, obwohl man schon Geld bezahlt hat. Beim Kauf von Fernsehsendern wird das nun noch unübersichtlicher. Springer soll also ProSieben verkaufen, aber Springer ist ja noch nicht Eigentümer. Deshalb sagt man bei Springer, lass uns doch erstmal ProSieben rechtmäßig erwerben, dann werden wir schon einen Käufer finden. Das kann man ja zur Bedingung zur Auflage machen. Das wollen Sie aber nicht. Warum nicht?
Also wir müssen hier sehen, dass das Kartellrecht im Prinzip zwei Möglichkeiten einräumt, nämlich einen Zusammenschluss unter Auflagen oder unter Bedingungen zu genehmigen. Wir sehen, dass der Erwerb von diesen beiden Sendern ProSieben und jetzt sage ich mal im großen Sat.1 das eigentliche Zielobjekt ist. Dieser Erwerb würde zu einer Beeinträchtigung der Wettbewerbssituation führen. Wir müssen nun gucken, dass das auch auf der Zeitachse nicht geschieht. Wenn wir also sagen, es kann erworben werden, nämlich dann Sat.1 Plus, dann bedeutet das, dass der andere Teil eben vorher veräußert werden muss, denn dann entsteht keine Beeinträchtigung der Wettbewerbsstruktur. Das liegt dann und hat den großen Vorteil auch für die Erwerbe oder Veräußer oder die am Zusammenschluss Beteiligten, dass sie auf der Zeitachse sich auch in Ruhe umtun können, um einen entsprechenden Erwerber dann für ProSieben zu finden. Das Interesse, da schnell zu machen, liegt natürlich bei den Zusammenschlussbeteiligten, aber aus der Sicht des Bundeskartellamtes wird hier kein Zeitdruck ausgeübt. Bei einer Auflage müssten wir ja sehen, dass der Zusammenschluss dann vollzogen wäre. Das heißt, hier müssten einen ganz, ganz engen Zeitrahmen setzen, damit dann auch der Verkauf von ProSieben erfolgen würde. Beides hat seine Vor- und Nachteile, aber da es hier um das wesentliche Asset geht bei ProSieben, ist das Instrument der Auflage kartellrechtlich gar nicht zu machen, weil wir sonst die eigentliche Zielsetzung der Fusionskontrolle, nämlich eine präventive Wirkung zu haben und Marktmacht gar nicht erst entstehen zu lassen oder sie nicht noch zu verstärken, unterlaufen würden. Deswegen geht es nur mit der aufschiebenden Bedingung.
Das heißt also, Springer selbst kann ProSieben gar nicht verkaufen?
Springer ist ein Teil des Vertrages mit dem Verkäufer und diese beiden müssen sich natürlich verständigen, aber das ist ja auch im Vorfeld erforderlich, bevor sie einen Zusammenschluss machen wollen.
Was ja nun ProSieben noch von einer Gummimuffe unterscheidet, ist ja, dass das kein einzelnes Stück ist, sondern sehr komplex. Die Frage ist zum Beispiel, woraus besteht ProSieben eigentlich? Sind das die Wiedergabemaschinen nebst Kontrollraum, dem nötigen Bedienpersonal, Programmvermögen und Senderchef? Oder gehören dazu auch die Filmeinkaufleute, die Rechtsabteilung, die Leute, die Werbung verkaufen, Nachrichtenredakteure, die aber im Konzern der ProSieben Sat.1 Media AG sinnvollerweise nicht nur ProSieben bedienen, sondern auch Kabel 1, N24 und Sat.1?
Seitens des Bundeskartellamtes stellen wir fest, dass der Marktanteil beim Fernsehwerbemarkt etwa bei 20% bei ProSieben liegt. Und diese 20% an einen Dritten zu geben, das wäre die Verbesserung der Wettbewerbssituation. Wie sich das im Einzelnen intern zwischen Sat.1 und ProSieben gestaltet, sind sich der Frage der Programme und das alles, was Sie genannt haben, das ist weniger eine Frage des Kartellamtes. Da müssen sich sozusagen dann Verkäufer und Käufer einigen.
Aber nun gibt es ja gerade bei ProSieben Sat.1 Media Stimmen, die sagen, also diese Gruppe zu zerschlagen sei töricht. Sehen Sie denn aus Ihrer Beschäftigung mit den Marktverhältnissen, Herr Böge, überhaupt inländische potenzielle Kunden, die ohne Probleme alle vier Sender im Paket kaufen könnten? Oder wäre die Alternative nur Murdoch, Berlusconi oder die Heuschrecken?
Also das Bundeskartellamt muss sich nach dem Kartellrecht richten und das macht keine Unterscheidung, ob es sich bei Erwerbern um Ausländer oder Inländer handelt. Und ich finde, wir sollten das auch nicht tun, weil wir sonst alle deutschen Unternehmen, die sich im Ausland an einem Erwerb interessieren, in die gleiche Situation brächten, nämlich dass man dort sagt, wir wollen Ausländer bei uns nicht haben. Und wenn ich auf manche Märkte gucke, dann spielen gerade deutsche Medienunternehmen ja doch eine ganz gewaltige Rolle.
Aber es wird immer so dargestellt, als gäbe es keine inländische Alternative. Sei mal dahingestellt, ob das politisch korrekt ist oder nicht. Aber gäbe es denn aus Ihrer Sicht überhaupt deutsche Medienunternehmen, die die ProSieben Sat.1 Media AG kaufen könnte am Stück?
Also das Bundeskartellamt wird sicher keine möglichen Interessenten jetzt ins Spiel bringen. Aber erlauben Sie mir noch eine Nebenbemerkung. müssen es immer welche sein, die in dem Markt schon tätig sind, oder kann es nicht jemand sein, der in den Markt dann auch eintritt, weil er eine Chance sieht?
Diese Frage stellte der Präsident des Bundeskartellamts, Dr. Ulf Böge. Vielen Dank.
Gerne.
Und wir schalten gleich zum Vorsitzenden der Kommission zur Ermittlung der Konzentration, Professor Dr. Dieter Dörr. Das Medienthema dieser Woche verlangt die Darstellung nach eben gehörtem Bundeskartellamt aus der zweiten Kontrollebene der Kommission, nämlich zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Eine unabhängige Expertenkommission, die den Landesmedienanstalten Empfehlungen gibt. Dazu begrüße ich jetzt recht herzlich am Telefon den Kommissionsvorsitzenden, Professor Dieter Dörr, der eben auch schon beim Kartellamtspräsidenten Ulf Böge zugehört hat. Es gab ja vielleicht auch Absprachen mit ihm, oder läuft das alles getrennt?
Nein, das Verfahren läuft nicht völlig getrennt. Wir sind kraft gesetzesberechtigt und verpflichtet, uns über die verschiedenen Tatsachen auszutauschen, aber wir entscheiden nach unterschiedlichen rechtlichen Regeln. Wir haben darüber zu befinden, ob vorherrschende Meinungsmacht entsteht. Das Kartellamt hat darauf zu achten, dass keine marktbeherrschenden Stellungen begründet werden.
Nun gab es natürlich auch wie immer bei Entscheidungen für und wider. Die Kritik entlud sich aber doch mehr bei Ihnen in der KEK als beim Bundeskartellamt. Zum Beispiel reagierte der Vorstandsvorsitzende der Springer AG, Matthias Döpfner, folgendermaßen.
Nichtsdestotrotz erfindet die KEK, die Kommission zur Ermittlung von Medienkonzentration, flugs ein neues Marktanteilsberechnungsmodell, nachdem plötzlich erstmals Print- und Fernsehmarktanteile addiert werden.
Was haben Sie eigentlich da erfunden, Herr Professor?
Wir haben nichts Neues erfunden. Wir hatten immer gesagt, dass wir auch die Einflussfaktoren auf medienrelevanten, verwandten Märkten mit in die Gesamtbetrachtung einbeziehen müssen. Aber in diesem Fall hat sich erstmals das Problem gestellt, wie dies konkret zu erfolgen hat. Dies ist eine Frage, die sich auch für Gerichte immer wieder stellt. Wir müssen unbestimmte Rechtsbegriffe auslegen. Wir müssen also Meinungseinfluss in der Presse gewichten und ins Verhältnis setzen zu Meinungseinflüssen im Fernsehen.
Aber wie sind Sie denn auf diese 42% gekommen, die Sie dann irgendwie umgerechnet haben in quasi Fernsehanteile?
Das kann ich Ihnen auch erläutern. Wir haben zunächst uns an den Fernsehzuschaueranteilen zu orientieren. Da liegen feste Zahlen vor, das sind 22%. Und dann haben wir die medienrelevanten verwandten Märkte anzusehen. Da spielten für uns vor allem die Tageszeitungen eine Rolle. Hier verfügt Axel Springer, wenn man die verkaufte Auflage zugrunde legt und gewichtet, also Sonntagszeitungen und alle Tageszeitungen einbezieht, über 26%. Nach unserer Auffassung sind Tageszeitungen mit 2/3 gegenüber dem Fernsehen zu gewichten. Das haben wir auch nicht im luftleeren Raum erfunden, sondern haben uns an den Faktoren orientiert, die das Verfassungsgericht vorgibt. Suggestivkraft, Breitenwirkung, Tagesaktualität und Verfügbarkeit der Informationen. Und Tageszeitungen, das wird niemand leugnen können, haben auf die Meinungsbildung durchaus einen hohen Einfluss.
Und ich nehme an, Herr Döpfner hört das jetzt nicht durch Radio 1 zum ersten Mal, sondern Sie haben das aufgeschrieben und begründet und das irgendwie auch nachvollziehbar gemacht.
Wir haben dies umfassend begründet. Wir haben es in der Anhörung schon dargestellt. Wir haben es natürlich in unserem Beschluss umfassend begründet. Dieser Beschluss wird den Beteiligten allerdings erst am Montag oder Dienstag zugehen in seiner schriftlichen Ausfertigung. Und dort kann man dann im Einzelnen auf 120 Seiten nachlesen, warum wir zu unserer Entscheidung gekommen sind.
Aber man kann ja schon mal protestieren dagegen. Zum Beispiel auch mit diesem Zitat hier.
Und schlägt uns obendrein ein Kontrollgremium vor, dass die DDR wie ein liberales Wirtschaftsparadies erscheinen lässt.
Also das ist wirklich nicht in Ordnung, Herr Professor. Sie haben also das Politbüro neu erfunden.
Also diesen Vorwurf, den kann nur Verwunderung auslösen. Also einmal muss man generell sagen, das Vielfaltsicherungsrecht in Deutschland ist ja nicht besonders streng, was das Fernsehen betrifft, sondern ist im europäischen Vergleich eher besonders großzügig. Das muss man mal zum Ausgangspunkt darstellen, weil dies immer wieder ganz anders beschrieben wird. Dies ist aber falsch und das wissen auch die Betroffenen. Das Zweite ist, wir haben ein binnenplurales Modell ins Spiel gebracht. Nicht, weil wir es in erster Linie wollten. Wir haben die Axel Springer AG immer darauf hingewiesen, dass die saubere Lösung wäre, auf einen der beiden großen zuschaueranteilsstarken Sender zu verzichten. Also entweder Pro7 oder Sat1. Dies hat die Axel Springer AG damals noch und bis zum Tag unserer Entscheidung kategorisch abgelehnt. Dies sei tatsächlich ausgeschlossen und rechtlich eigentlich nicht durchführbar. Dann hat die Axel Springer AG angedeutet, nachdem sie einen Programmbeirat vorgeschlagen hat, dass sie sich eine binnenplurale Lösung vorstellen kann. Wir haben sehr deutlich darauf hingewiesen, dass eine binnenplurale Lösung zwar theoretisch möglich sei, aber unter den Gesetzen des Marktes kaum vorstellbar. Und deshalb finde ich es unredlich, wenn uns dann entgegengehalten wird, wir hätten eine wirtschaftlich nicht durchführbare Lösung vorgeschlagen. Wir haben auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Anfang an hingewiesen. Und uns war klar, dass unter den Gesetzen des Marktes eine binnenplurale Ausgestaltung eines privaten Fernsehprogramms eher eine theoretische Möglichkeit ist. Aber es ist eine Möglichkeit, die vorherrschende Meinungsmacht verhindert hätte. Deshalb mussten wir, nachdem die Antragsteller gesagt haben, sie könnten sich eine solche Lösung vorstellen, so eine Lösung auch im Einzelnen umschreiben. Und nicht mehr und nicht weniger haben wir getan. Es ist aber völlig falsch, dass wir etwa privaten Rundfunk oder privates Fernsehen insgesamt binnenplural ausgestalten wollten, mitnichten.
Aber Sie haben auch Kritiker da, wo man es eigentlich nicht vermutet, zum Beispiel beim Grimme-Institutschef Uwe Kammern und bei den Landesmedienanstalten selbst, also praktisch ihre Auftraggeber. Gar nicht auszudenken wäre gewesen, wenn Springer nicht eingelenkt hätte und jetzt versuchen würde, ProSieben zu verkaufen, dann hätten die Landesmedienanstalten vielleicht ihre eigene Kommission diskreditiert.
Man muss da zwei Dinge auseinanderhalten. Also öffentliche Kritik, wie etwa von Herrn Kammern oder anderen, ist zulässig und in jeder Weise akzeptabel. Es sei denn, es werden gewisse Formen des Anstandes überschritten. Auch sowas gab es ja zumindest in Ansätzen. Und wir werden auch uns mit allen kritischen Einwendungen auseinandersetzen, solange bis die Entscheidung getroffen ist. Und wir haben ja auch alle Einwände in unserer Entscheidung berücksichtigt und gewertet. Ich muss aber sagen, zu dem Einwand von Herrn Kammern, weil ansonsten Ausländer auftreten würden, diesen Einwand halte ich für völlig verfehlt. Und da kann ich an Herrn Böger anknüpfen. Ich kann doch nicht vorherrschende Meinungsmacht von Deutschen zulassen, mit dem Hinweis, ansonsten würden Ausländer auf den Medienbereich tätig werden. Ich darf daran erinnern, hier gilt Europarecht. Im Rahmen der Europäischen Union herrscht völlige Chancengleichheit für inländische und ausländische Unternehmen. Die Bundesrepublik Deutschland ist darauf angewiesen, dass auch deutsche Unternehmen in Frankreich investieren können. Deshalb halte ich diesen Hinweis für völlig verfehlt. Was anderes ist jetzt die Frage mit den Landesmedienanstalten.
Ja, Sie reagieren jetzt nun darauf, indem Sie sagen, Sie wollen mehr Unabhängigkeit. Ist das jetzt so eine Retourkutsche?
Wir haben von Anfang an, ich bin danach gefragt worden, wie ich mir eine optimale Ausgestaltung der Medienaufsicht vorstellen könnte. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das Modell, wie es der Rundfunkstaatsvertrag vorsieht, für prinzipiell richtig halten. Es hat aber zwei Schwächen. Es hat die Schwäche, dass die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, also unsere KEK, keine direkten Verfahrensmöglichkeiten hat, mit den Antragstellern zu verkehren, Anträge direkt entgegenzunehmen, sofort und zwar direkt Ermittlungen anzustellen, sondern es geht immer nur über die Landesmedienanstalten. Dies verzögert das Verfahren. Zum Zweiten halte ich es nicht für richtig, dass die Entscheidung einer Expertenkommission, eines Gremiums der Landesmedienanstalten, von der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, der KDLM, mit Dreiviertelmehrheit korrigiert werden kann. Dies halte ich für einen Systembruch, weil damit doch wieder Standortinteressen jedenfalls in die Entscheidung einfließen könnten, die gerade ausgeschlossen werden sollten. Und drittens, was nicht angeht, dass in einem laufenden Verfahren Direktoren und Präsidenten von Landesmedienanstalten uns Vorschläge sehr deutlich formuliert geben. Wir sind als Organ der Landesmedienanstalten übrigens nicht nur beratend tätig, wir sind entscheidend tätig. Unsere Entscheidungen haben Bindungswirkung. Sie können nur korrigiert werden von der Direktorenkonferenz und zwar erst dann, wenn wir unsere Entscheidung getroffen haben. Und von daher verwundert es mich schon, wenn nun Entscheidungen schon vorläufig bewertet werden, die mit ihrer Begründung den Landesmedienanstalten noch gar nicht vorliegen.
Mein Professor Dieter Dörr, Vorsitzender der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Vielen Dank dafür, dass Sie jetzt hier im Radio 1 Telefon waren. Dankeschön. Um ein Thema ist es derzeit vergleichsweise ruhig geworden, wenn da nicht in dieser Woche ein Artikel in der Februarausgabe der Zeitschrift Kommunikation und Recht erschienen wäre, den man markig so zusammenfassen könnte: Keck verstößt gegen das Grundgesetz. Keck, die unabhängige Kommission, die tätig wird, wenn es um Zusammenballung von Medienmacht geht, wertfrei formuliert vielleicht um Medienkonzentration. Das letzte öffentlichkeitswirksame Beispiel war die Ablehnung der Fusionspläne Springers mit der ProSiebenSat.1 Media AG. Der Grund: man befürchte eine vorherrschende Meinungsmacht, untersetzt durch Prozentzahlen. Kurzzeitig gab es eine Debatte, inwieweit Medienkontrolle noch auf der Höhe der Zeit sei. Nun ist wieder Ruhe. In diese Ruhe hinein kommt Ihr Artikel, Professor Franz-Jürgen Secker. Daran stellen Sie der Keck ein schlechtes Zeugnis aus. Wie begründen Sie dies?
Die Keck hat hier ein Modell entwickelt, wie sie in Zukunft privatrechtlichen Rundfunk pluralistisch verfassen soll. Sie will Außenwettbewerb durch Binnenpluralität ersetzen. Gleichzeitig soll der private Eigentümer, wer auch immer es sei, die Kosten für dieses binnenpluralistische Programm tragen. Und die Keck spricht ausdrücklich davon, dass er dauerhaft und umfassend die Kosten dieses Programms, auf das er keinen Einfluss hat, zu tragen hat.
Vielleicht können Sie das mal ganz kurz noch erklären. Binnenpluralismus heißt was?
Das heißt, dass der Sender einen 30-köpfigen Programmbeirat bekommt, in dem kein Eigentümer vertreten ist, sondern der aus allen Gruppen der Gesellschaft zusammengesetzt ist und das Programm der Zukunft bestimmt. Das Programm soll nicht ausgerichtet sein an den Zuschauern. Es soll kein quotenorientiertes Programm sein, sondern es soll ein Programm sein, das alle Bevölkerungsschichten auch mit Fensterprogrammen, auch mit Minderheitenprogrammen anspricht.
Also so etwa wie ein Rundfunkrat bei den Öffentlich-Rechtlichen?
Ja, es ist praktisch vom Modell des Rundfunkrates bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten übernommen. Nur diese werden ja durch das Gebührenaufkommen der Zuschauer bzw. der Hörer finanziert, während hier die Leistung eines öffentlich-rechtlichen Senders durch einen privaten Eigentümer erbracht werden soll. Springer verdient im Jahr vielleicht 200 Millionen. Die Kosten eines solchen Rundfunkprogramms lassen sich schwer abschätzen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen kostet es Milliarden aus dem Gebührenaufkommen. Selbst wenn nur Springer jedes Jahr 500 Millionen zuschießen müsste, wären sie nach kurzer Zeit pleite.
Und gegen welchen Artikel im Grundgesetz verstößt nun nach Ihrer Meinung nach die Keck?
Artikel 5.1.2 Grundgesetz, das ist die Pressefreiheit, die sicher nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch privatrechtlichen Rundfunkanstalten eine Struktur, die nicht ausschließlich aus öffentlich-rechtlichen Gemeinwohlverpflichtungen besteht. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, solange wir die Grundversorgung durch öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten sichern, müssen an einen privatrechtlichen Sender nicht gleiche Anforderungen gestellt werden wie an einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hier hätte also ein viel stärkerer Eigentümereinfluss möglich sein müssen. Denn wer die Musik bezahlt, muss auch ein Minimum an Einfluss auf die Gestaltung des Programms haben.
Nun ist ja der Keck-Vorsitzende auch ein Rechtsexperte, Professor Dieter Dörr, der glaubhaft versichert hat, sich auch nach dem Recht zu orientieren.
Wir haben uns an den Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrages zu orientieren und an den Vorgaben der Verfassung und des Verfassungsgerichts.
Aber Recht ist ja nie für den Einzelfall fixiert, sondern immer Auslegungssache. Zwei Juristen, drei Meinungen oder so ähnlich heißt es spöttisch. Können Sie sich denn in die Rechtsauffassung der Keck hineindenken?
Die Rechtsauffassung der Keck ist einfach dadurch geprägt, dass sie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkstatus ins Privatrecht überträgt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunkstatus ist ja definiert durch die Binnenpluralität der Zusammensetzung der Lenkungsorgane, die damit gleichzeitig staatsfrei sind, aber im Grunde auch unabhängig vom Willen der Zuschauer entscheiden können. Bei einem privaten Sender, der privat finanziert wird, kann ich natürlich nicht sagen, andere bestimmen und der private Eigentümer soll dauerhaft und umfassend in die Zukunft bezahlen, was andere entscheiden.
Teilen Sie denn wenigstens die Bedenken der Keck, dass es hier um eine Verhinderung von Meinungsmacht geht auch?
Ja, das ist eine ganz andere Frage. Ich habe mich ja in dem Artikel gewandt gegen dieses von der Keck erstmals erfundene, das sagt sie ausdrücklich, Programm einer privaten, binnenpluralen Rundfunkanstalt, das das Zusammenwachsen mehrerer Sender oder das Zusammenwachsen von Printmedien und von multimedialen Medien zu Problemen führen kann, das liegt auf der Hand. Ich habe in dem Artikel auch die kartellrechtliche Seite behandelt. Das Bundeskartellamt hat eine durchaus im Sinne der bisherigen Strukturen sehr vertretbare Entscheidung getroffen.
Ihr Artikel trägt die Überschrift zur Ablehnung des Zusammenschlussvorhabens Axel Springer AG Pro 7 Sat 1 Media AG durch KEK und Bundeskartellamt, erschien in der Zeitschrift Kommunikation und Recht Ausgabe 2 2006 in dieser Woche. Die Zeitschrift finden Sie im Internet über den Verlag Recht und Wirtschaft www.ruw-ruw.de. Nächste Woche an dieser Stelle erste Reaktionen und mehr zu einer möglichen Debatte über die zukünftige Rolle der KEK. Ihnen, Professor Secker, erst einmal vielen Dank. Professor Franz-Jürgen Secker von der Freien Universität Berlin, der die Entscheidungen der KEK als nicht grundgesetzkonform kritisiert.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe Medienwächter befragt, denn letzte Woche habe ich an dieser Stelle gesagt, es sei ruhig geworden um den Deal Springer Pro 7 Sat 1. Da liest man nun plötzlich in dieser Woche, die Axel Springer AG hat den Klageweg eingeleitet gegen die Untersagung des Kaufs durch das Bundeskartellamt. Dies allerdings nur, um für künftige Einkäufe Rechtssicherheit zu haben. Untersagt hat auch die Kommission zur Ermittlung der Konzentration, KEK, die mit ihrer Einschätzung hier liege vorherrschende Meinungsmacht vor, wenn man dem Kauf zustimme. Einer der auffälligsten Kritiker ist ja Professor Wolf-Dieter Ring. Er ist der Chef der Bayerischen Landesmedienanstalt, der mit der Konferenz der Direktoren aller Landesmedienanstalten, der sogenannten KDLM, das Votum der KEK hatte kippen wollen. Das war ja dann nicht nötig, weil Springer sich zurückzog. Ich fragte ihn aber dennoch trotzdem am Rande eines Streitgesprächs in dieser Woche, das die Grüne Bundestagsfraktion initiiert hatte, was er denn genau an der KEK kritisiere.
Was ich kritisiere und was auch, meine ich, ganz allgemein verständlich ist, ist die Tatsache, dass die KEK dem Hause Springer eine 47-prozentige Meinungsmacht hier definiert und davon ausgeht. Und bei dem Rechenmodell der KEK auf Bertelsmann übertragen, kommt man dort zu 37% Meinungsmacht. Und da muss man sich die Frage stellen, und was ist eigentlich mit dem Rest der Unternehmen, die ebenfalls zur Meinungsbildung in Deutschland beitragen? Der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk, alle möglichen Printmedien, alle, die jetzt hier nicht dabei sind, die weder bei Bertelsmann noch bei Springer dabei sind. Und es kann einfach nicht richtig sein, dass auf die dann ein Prozentsatz von 10, 11 oder 20% entfällt. Also da stimmt das Rechenmodell nicht. Und die Fundamentalkritik geht auch in die Gewichtungsfaktoren. Wenn also publizistisch wirkungsvolle Blätter hier wie Spiegel, wie Fokus, wie andere Wochenzeitschriften, auch wenn das alles in ein großes Paket eines Marktes hinein definiert wird und damit in der Bedeutung relativiert wird, dann wird man dem Grundanliegen nicht gerecht. Damit wir hier auch eine fundierte Auffassung über unsere Bewertung hinaus vertreten, haben wir auch nochmal Dritte gefragt, wie man das ja gerne macht. Wir haben ein Gutachten bei Infratest eingeholt, wie diese Marktbewertungen von einem renommierten Institut gesehen werden. Und es war eine vernichtende Kritik an diesem Gewichtungsmodell und an der Bewertung von Märkten, die von Infratest auch formuliert worden ist. Das müssen wir beseitigen. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen Rechtssicherheit für Unternehmen. Und wir dürfen nicht solche Rechenkunststücke zur Grundlage von Eingriffsnormen nehmen. Denn man darf ja nicht vergessen, hier die Schlussfolgerung aus diesen Rechnungen war, Springer-Übernahme geht nicht nach geltendem Recht. Das heißt, es ist einem Unternehmen total verwehrt worden, sich hier weiterzuentwickeln, im Inland jedenfalls. Und es hat auch für Bertelsmann ganz weitreichende Konsequenzen. Jetzt der nächste Fall ist jetzt NTV, steht auch zur Disposition möglicherweise, wie ich aus dem Unternehmen höre. Da will man von CNN 50% kaufen, 50 hat man schon. Es ändert sich gar nichts, denn es wird jetzt schon gemeinsam vermarktet. NTV ist jetzt schon Teil der Bertelsmann-Gruppe und es wird auch gehen auch Synergieeffekte, auch inhaltliche Zusammenwirkungstatbestände von NTV im Zusammenwirken mit den anderen Sendern aus. Das heißt, es wird jetzt prinzipiell ein Aufkauf verwehrt, den das Unternehmen vornehmen möchte. Und ich höre aus dem Unternehmen, dass die Frage auf dem Tisch liegt, können wir uns das zukünftig leisten? Denn diese Familien haben ja auch den Vorteil gebracht, dass da Nachrichtenkanäle mitfinanziert werden, die sich selber gar nicht tragen. Also auch das führt zu Unsicherheit in der gesamten privaten Fernsehlandschaft. Deswegen muss da Klarheit her. Nachdem der Gesetzgeber sich da immer sehr zurückhält, der Landesgesetzgeber, könnten wir versuchen, und ich finde das eine interessante Idee, im Zusammenwirken zwischen KEK und KDLM, Wir können ja in die gemeinsame Medienaufsicht möglicherweise da gemeinsame Richtlinien zu entwickeln. Das ist schwierig bei dem Streit, der vorausgegangen ist. Ich würde mir das wünschen, damit wir Planungssicherheit für Unternehmen haben, damit auch investiert wird und damit Arbeitsplätze entstehen im Land und nicht nur außerhalb Deutschlands.
Sein Widerpart, der Vorsitzende der KEK, Professor Dieter Dörr, wurde auch in der letzten Medienmagazin-Ausgabe kritisiert von Professor Secker von der Freien Universität Berlin, der von einer grundgesetzwidrigen Entscheidung der KEK sprach, als diese sich zu einem sogenannten binnenpluralistischen Vorschlag äußerte, der im Prinzip bedeutet, hätte Kontrolle bei ProSiebenSat.1 Media ähnlich wie bei einem Rundfunkrat ohne Einfluss von Springer in dem Fall. Professor Dieter Dörr, der KEK-Vorsitzende.
Aus meiner Sicht geht Herr Kollege Secker von ganz falschen Voraussetzungen aus. Die KEK hat niemals die Idee gehabt, privaten Rundfunk insgesamt binnenplural auszugestalten. Wie käme sie denn dazu? Die Frage möglicher anderer Ausgestaltungen, um den Zusammenschluss doch noch genehmigungsfähig zu machen, wurde ja von Springer, also von der Axel Springer AG, ins Spiel gebracht. Die KEK hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein solches Modell unter den Gesetzen des Marktes kaum verwirklichbar sei und hat es das deshalb als eher theoretische Möglichkeit aufgezeigt. Aber die Axel Springer AG wollte wissen, wie ein solches Modell aussieht. Wir haben, wie das Kartellamt der Axel Springer AG von Anfang an nahegelegt, entweder auf den Zusammenschluss bei der Anhörung zu verzichten oder eben auf einen Sender zu verzichten. Das war unser Hauptziel. Es wird, wenn Sie so wollen, ein bestimmter Popanz aufgebaut und auf diesen wird dann eingeschlagen. Nur eine solche Idee, wie sie Herr Secker uns vorwirft und wie er sie dann als verfassungswidrig brandmarkt, hat die KEK nie entwickelt. Die KEK hat noch nie die Idee gehabt, privaten Rundfunk insgesamt zu einer Art öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen, also ihn insgesamt binnenplural auszugestalten. Herr Secker spricht da ja auch, wenn ich richtig es im Kopf habe, von postsozialistischen Vorstellungen. Wenn Sie sich einmal die Mitglieder der KEK angucken, ist das schon sehr fernliegend. Es ist im Moment ja sehr beliebt, der KEK vorzuwerfen, sie entwickle so Ideen von Alt-68ern. Also Sie können ja mal bei den Mitgliedern nachprüfen, ob da überhaupt ein Alt-68er dabei ist. Ich kenne jedenfalls in der KEK keinen einzigen.
Was zu bemerken ist, es ist auffällig, dass die KEK durch diese Springer-Entscheidung relativ lebendig in der Öffentlichkeit dasteht. Früher hatte man so den Eindruck, dass es so eine Alibi-Kommission, also in der Medienöffentlichkeit ist dies dargestellt worden, oder in der Selbsteinschätzung hieß es sogar, dass man ein zahnloser Papiertiger sei, man bräuchte eigentlich mehr Werkzeuge und auch mehr Macht. Nun hat sich gezeigt, also die KEK ist doch nicht so zahnlos, sie kann medienpolitisch doch einiges zumindest an Diskussionen auslösen und auch so eine Fusion, wie Springer sie vorhatte, begründet ablehnen. Meinen Sie, dass es Regelungsbedarf gibt, insofern, dass man die Arbeit der KEK optimieren könnte?
Also aus meiner Sicht sind die deutschen Regelungen relativ großzügig. Das habe ich ja immer wieder betont, relativ liberal. Aber trotzdem, und dieser Fall zeigt es, können diese Regelungen in bestimmten Fällen eingreifen und dann ein Handeln der KEK notwendig machen, wenn eben die Grenze vorherrschender Meinungsmacht überschritten ist, die relativ hoch liegt. Ich halte es übrigens richtig, dass die deutschen Regelungen für liberal sind. Also ich kann mit den materiellen Regelungen gut leben. Verfahrensrechtlich könnte man manches optimieren. Darüber besteht auch Einigkeit. Das betrifft insbesondere das Verhältnis KEK-KDLM. Meine Lösung wäre, dass man auf die Instanz KDLM verzichtet. Es gibt aber auch andere Lösungen. Jedenfalls ist das jetzige Verhältnis alles andere als besonders optimal.
Professor Dieter Dörr im Gespräch mit dem Medienmagazin und wir bleiben an diesem Streit dran.